Werbung.
Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ihr Lieben, ein besonders herzliches Willkommen zu einer Ausgabe von Iswas Hase, die mal wieder ein wenig besonders ist, denn wir gehen auf Reisen, wie wir es auch im letzten Jahr schon getan haben. Unsere erste Genussreise führt uns in diesem Jahr in die Steiermark. Das wisst ihr, wenn ihr vielleicht unsere letzte Folge am Gate gehört habt. Ich stehe am Hamburger Flughafen. Es ist relativ früh, relativ für unsere Verhältnisse, kurz vor 7. Das Kocholymp müsste hier jederzeit aufschlagen. Heute ist es, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Jahr ein kleines bisschen entspannter. Wir haben nicht so einen Zeitdruck. Der Hamburger Flughafen ist herrlich leer. Es ist kaum was los, auch am Check-in. Das sollte alles ziemlich zügig vonstatten gehen. Und insofern hat Conny jetzt eigentlich auch noch ein bisschen Zeit, die muss ich nicht allzu doll beeilen. Im letzten Jahr gab es da diverse SMSen vorher, von wegen, das Taxi ist nicht gekommen, ich komme gleich, bin gleich da. Und dann war das doch alles ein bisschen kurz vor knapp. Heute, glaube ich, wird es entspannt. Ah, das ist sie. Guten Tag, Frau Poletto. Terminal 1. Wo bist du denn? Das gibt's doch vorher.
Sörtchen, das hättest du nicht gedacht.
Das hätte ich nicht gedacht. Ein wunderschönen
guten Morgen. Dass die Häsin so pünktlich ist.
Sag mal, was ist denn mit dir los?
Ich weiß es nicht. Du hast einen gewissen Druck aufgebaut, weil du hast gesagt, zwischen 7 und 7.15 Uhr.
Kann das sein, dass ich dich so ein bisschen erzogen habe,
ja,
so langsam?
Ja, 7.12 Uhr bin ich aus dem Taxi gestiegen.
Nee,
ja.
Ich werde bekloppt.
Ja, ich auch.
Großartig, dann jetzt erstmal schön einchecken.
Jetzt erstmal schön einchecken.
Ja, ihr merkt es schon, es lief dieses Mal wirklich wie geschmiert. Koffer aufgegeben, durch den Sicherheitscheck und ab zum Boarding. Und danach ein pünktlicher Abflug nach Graz. Was will man mehr? Das Team vom Steirischen Tourismus und Standortmarketing hat uns wieder einen pickepackevollen Erlebnisplan zusammengestellt. 4 Tage jagt ein Event das andere. Wir haben überall unsere Mikros dabei gehabt und wir versuchen das jetzt alles in 2 Spezialfolgen mit euch zu teilen. Das wird quasi ein Roadtrip zum Hören. Ihr kommt einfach mit uns auf Reisen. Alle Stationen könnt ihr natürlich in den Shownotes nachvollziehen. Wir fangen gleich mit einer Menge Action an, denn als ersten Programmpunkt konnten wir den Red Bull Ring auf unserem Plan lesen. Der ist nicht nur Austragungsort der größten Motorsportveranstaltung in Österreich, sondern auch Anziehungspunkt für alle, die das Besondere suchen. Das klingt perfekt für uns. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit schnellen Autos zu tun. Zumindest kreisen unsere Gedanken auf dem Hinflug um nichts anderes. Ja, ich bin da wahnsinnig gespannt. Also ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie so richtig alles rausgeholt aus dem Wagen. Mein Freundeskreis macht sich darüber lustig, dass ich ja so ein Cruiser bin. Also ich werde ab 150 kriege ich Schweißausbrüche. Ich fahre wirklich immer nur so 120, 130. Nicht, weil ich selber keine Lust dazu habe oder mich selber fürchte vor mir selber, sondern ich fürchte mich vor der Dummheit der anderen.
Ja, das stimmt. Also wenn du da zu viel drüber nachdenkst, dann ist das eigentlich eine sehr richtige Einstellung.
Ja, weil bei 120 kannst du vielleicht noch reagieren, ne? Aber bei 200, nee, wenn irgendeiner links rauszieht oder so auf der Autobahn, dann kannst du halt nicht mehr reagieren. Nee. Und deswegen bin ich ein absoluter Schisser.
Also da brauchst du jetzt ja keine Angst zu haben auf dem Ring.
Da sind wir allein.
Ja, da sind auch nur Profis am Start.
Ob wir zusammen in einem Auto fahren oder ob jeder
eins bekommt. Ich glaube, das trauen die sich nicht.
Das ist wahrscheinlich versicherungstechnisch auch gar nicht
unmöglich. 2 Hasen in einem Auto, das geht nicht.
Also wir werden berichten, ihr werdet es ja gleich hören. Wir lehnen uns zurück, werden hier noch ein bisschen in unserer Literatur schmökern und vielleicht haben die ja auch was Alkoholfreies, was man sich hier bestellen kann. Man kommt übrigens ziemlich einfach in die Steiermark über Eurowings. Es gibt Direktflüge ab, ich habe gelesen, Berlin natürlich, Brandenburg, ab Köln-Bonn, ab Hamburg, ab Sylt und ab Leipzig-Halle und ab Düsseldorf.
Das ist großartig, oder?
Fliegt direkt Graz an. Jetzt wird der Service, glaube ich, angesagt.
Jetzt
das ist
geht's
Zeit.
Los.
Sorry, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Wir hören uns gleich wieder. Tschüss.
Wir sind dann sicher gelandet und hatten einen zügigen Transfer zum Red Bull Ring, der in der Erlebnisregion Murtal liegt. Das ist ein wunderschöner Teil der Steiermark, in dem Sport und Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Also Wandern, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Golfen könnt ihr da. Es wird jede Menge geboten, aber eben auch mal den Stecker ziehen und relaxen kann man da wunderbar. Es ist also der perfekte Mix zwischen Entschleunigung und Beschleunigung. Wir haben uns jetzt erstmal für die Beschleunigung entschieden. Und die startet mit einem, naja, wie soll ich sagen, romantischen Mittagessen direkt an der Rennstrecke.
Mensch, da haben wir ja Glück, dass wir so ein ruhiges Plätzchen bekommen haben, was? Was? Ich hab dich nicht verstanden, was?
Das verstehe ich gar nicht, ich hab dich verstanden.
Ach so. Also wir fangen gleich mit der Hauptspeise an, aber ich habe leider den Kollegen... was es gibt.
Ich habe auch
eine irgendwas, glaube ich, mit Burrata, hat er gesagt.
Also ich habe auch irgendwas mit Burrata verstanden.
Ja, aber das Gute ist, der Service soll hier sehr schnell sein.
Also, wir wollen eure Ohren gar nicht länger strapazieren. Es war zwar laut, aber es hat tierisch Spaß gemacht, quasi mit direktem Blick auf die Start- und Ziellinie Mittag zu essen. Es wurde dann auch schnell viel leiser, denn die Fahrer machten, wie auch wir, Mittagspause und so konnten wir diesen ungewöhnlichen Ort wirklich sehr, sehr toll genießen. Vielleicht noch ein paar Daten zur Strecke. Der Red Bull Ring ist 4,3 Kilometer lang, hat 10 Kurven, liegt auf 677 Metern Höhe, maximale Steigung 12%, maximales Gefälle 9,3%. Für bis zu 65.000 Personen bietet er Sitzplätze und Stehplätze für bis zu 35.000 Leuten. Auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken. Ihr solltet zum Beispiel die hauseigene Patisserie ausprobieren. Da gibt es nämlich im Eingangsbereich das Wing Café mit leckeren Desserts. Oder ihr macht es euch wie wir auf der überdachten Terrasse zum kulinarischen Boxenstopp bequem und probiert in der Bulls Lane den legendären Spielburger. So waren wir gut gestärkt und nun wurde auch das Geheimnis gelüftet, dass wir eine der vielen Driving Experiences, die der Red Bull Ring am Spielberg anbietet, ausprobieren dürfen, nämlich die Offroad Experience in einem Ineos Grenadier. Ein Wahnsinnsgeschoss, sage ich euch. 3 Liter 6-Zylinder BMW-Motor, 8-Gang Automatikgetriebe, manueller Override-Funktion. Damit sollte es auf den Testtrack gehen. Natürlich nicht alleine, sondern mit einem erfahrenen Instructor, dem Thomas, der uns kurz vorher erklärt, worauf es ankommt, nämlich auf Spaß.
Also das Wichtigste für uns ist immer, es soll Spaß machen. Gell? Das heißt, der Spaß für euch steht definitiv im Vordergrund, natürlich auch die Sicherheit, ganz klar. Gell? Aber wir wollen Spaß haben, primär. Gell? Das heißt, wenn wir heute irgendwo unterwegs sind oder im spezifischen Ich quasi, wo sie ja sagt, ah, da wo er uns jetzt raufschicken will, muss jetzt nicht unbedingt sein oder runter, wie auch immer. Ja? Dann bitte einfach Bescheid geben. Wir haben überall Funk an Bord. Das heißt, ihr könnt jederzeit dann auch mit mir sprechen. Und wenn irgendwas ist, wo ihr sagt, ihr fühlt euch nicht wohl, nach dem Mittagessen, es wird sehen, es wird doch ein bisschen humpelige Bumpel. Von dem her einfach Bescheid geben. Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, wenn ihr irgendwo nicht fahren wollt, wo ich da fahren würde mit euch, wir können alles ausweichen. Also das Wichtigste, wie gesagt, ist immer der Spaß.
Ja, ich zitiere das gerne nochmal, es wird ein Humpelgebumpel. Ich denke, besser hätte es Thomas nicht auf den Punkt bringen können. Der Four-Wheel-Drive-Test-Track liegt sehr, sehr schön gelegen am höchsten Punkt des Red Bull Rings. Besteht aus 18 Modulen, unter anderem Steighügel, Kamelbuckel, Schachner-Downhill, Felsauffahrt und so weiter und so weiter. Den Experten sagt das vielleicht was. Für uns waren das alles neue Begriffe, die wir dann aber kennenlernen durften und das bei idealen Bedingungen. Die Strecke war trocken, es waren angenehme 22 Grad, die Temperatur unter unseren Achseln dagegen wesentlich höher.
Genau, ganz, ganz wichtig, sonst nur ruhig bleiben. Das heißt, auch wenn ihr irgendwo in der Situation...
Das gilt vor allem eher für den Beifahrer, glaube ich.
Da vor allem, ja, weil den haut es noch mehr durch die Gegend wie den Fahrer. Ja,
super, also. Können wir doch tauschen.
Also von dem her, ruhig bleiben, genau. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwas nicht so ganz so läuft, wie ihr euch das eigentlich vorgestellt hättet oder der Fahrer geplant hätte, ja, Nicht gleich irgendwie nervös werden, hektisch werden, sondern einfach ganz ruhig. Sonst zur Not einfach mal ruhig auf die Bremse steigen, mal stehen bleiben, wenn es was gibt, wo ihr sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht schon leicht schräg, fühle mich unwohl, mag jetzt nicht mehr selber weiterfahren. Kann auch gerne da nicht übernehmen. Ja. Also überhaupt
Warnweste und Warndreieck sind sicherlich an Bord, oder? Dann bleiben wir einfach stehen.
Genau, genau. Ja. Und Warnleuchte und Sirene, alles haben wir mit.
Spaß. Sehr
gut. Nein, aber einfach Bescheid geben sonst. Gell? Ich schaue eh immer mehr in den Rückspiegel als wie vorwärts. Also von dem her.
Okay.
Kriegen wir sicher hin. Gell?
Meinst du, wir können ganz entspannt Radio hören?
Klassische Musik, ja, oder Death Metal, ja, je nachdem, ja, wie die Straße gerade ist.
Ja. Ja, wahrscheinlich Death Metal.
Ja, denke ich auch.
Habt ihr die dreckige Lache von Thomas gehört? Naja, ich am Steuer, Conny auf dem Beifahrersitz und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wem von uns mulmiger war.
Dann wackeln wir da einmal drauf, oben drüber.
Das sieht doch
einfach
gut aus.
Gleichmäßiges Gas. Wichtig ist, wenn wir irgendwo nach oben fahren, den Schwung gebraucht.
Ja!
Aber das bisschen, was wir brauchen, nehmen wir immer permanent mit. Also nicht vom Gas runtergehen, während wir hochfahren.
Eieieiei. Du musst immer einfach nur rollen lassen.
Ja, mach ich
nur
doch.
Nur rollen.
Nur rollen. Oh, das ist jetzt
genau, hier. Das ist hier bei den Buchen, ist mir darum zu sehen, wenn die Motorhaube nach oben kommt.
Ich freue mich, wenn die wieder nach oben kommt.
Also was wirklich gewöhnungsbedürftig ist, ist diese Lenkung. Also man muss frühzeitig einschlagen, sonst kommt man halt einfach nicht rum. Ja. Siehst du? Er sagt, ich habe Talent. Jetzt kommt bei Frau Poletto der Burger. Der sagt nochmal Hallo.
Hallöchen.
Frau Poletto, noch alles okay?
Ja, ja. Ich werde langsam ruhiger. Ich habe so einen trockenen Mund.
Wirken die Medikamente?
Ja. Boah, wir haben hier die erste Downhill-Hürde genommen. Hase, du machst das ganz toll. Jetzt geht's gleich wieder hoch.
Gleichmäßig, konstant, stark.
Gleichmäßig,
verstehst du? Nicht wie abrupt in die Bremse hüpfen. Sondern wirklich schauen, Lenkung dann mal jetzt gerade.
Ich sehe gar nichts.
Lenkung gerade, Hase.
Ich kann im Moment noch nicht Lenkung gerade. Ich sehe nichts. Fuck.
Das schaut gut aus. Konzentrierter Blick, das passt. Wenn du schon so eine Sicherheit oder Vertrauen aufgebaut hast, gell?
Ja, die Frau Poletto krallt sich verkrampft an ihren Beifahrersitz, aber da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen.
Ja, dann muss sie durch, gell? Ansonsten Augen schließen, wenn es einmal schlimmer wird, das hilft meistens, dann reduziert die Angst wieder ein bisschen.
Ja, ich sag's, ihr Augen schließen und genießen, ne?
Ja.
Genau, einfach mal die 8000 Quadratmeter Four-Wheel-Drive-Test-Track genießen und natürlich auch das tolle Auto. 290 PS, 450 Newtonmeter, 2,7 Tonnen und in der Vollausstattung 130.000 Euro wert. Da hat man schon einiges unter dem Popöchen. Als großes Finale hatte sich Thomas dann noch etwas ganz Besonderes ausgedacht.
So, als krönender Abschluss fahren wir jetzt nur die Stufen runter.
Natürlich.
Die ihr schon gesehen habt. Gell?
Why not?
Ja, was ist da? Was gilt es da jetzt zu beachten? Im Prinzip bremsen wir hier gleich wie bei der steilen Betonabfahrt, die wir jetzt drüben gemacht haben. Gell? Allerdings sind diese Stufen alle verschieden hoch, breit, tief, wie immer. Gell? Von dem her können wir den Bremsdruck nicht einmal einstellen und dann einfach den Fuß so halten, gell? Sondern wir müssen permanent den Bremsdruck anpassen.
Ja, gell? Sicher, klar.
Das Gute ist ja, dass man immer runterkommt.
Ja, ja. Bloß wie, ne?
Oh,
oh fuck.
Jawohl. Erster Gang. Schön langsam, ne?
Gerade lenken. Ein bisschen nach links. Ja, das andere links. Genau. Jawohl.
Sehr gut.
Ja. Yeah.
Wir haben einen smarten Mitgänger, gell?
Ja. Yeah. Junge.
Ich kann euch sagen, das war echt ein Abenteuer. Vom Zuhören kann man es ja schon erahnen. Die Bilder findet ihr auf unseren Social Media Accounts. Wir haben nämlich auch ein paar Reels gemacht. Surft einfach mal bei Conny oder bei mir auf Instagram vorbei. Wir waren auf jeden Fall richtig glücklich danach.
Puh. Hey, das ist echt, das macht echt Spaß. Das macht total Spaß.
Ist cool, gell?
Ja, total.
Ist echt cool.
Richtig, richtig.
Müsst ihr uns nochmal besuchen können, dann müssen wir im Wald fahren.
Ja,
das
echt.
Das macht dann noch mehr Spaß, weil das ist dann so Abenteuer auch noch, gell?
Ja.
Also da kommst du an der gleichen Stelle meistens kein zweites Mal vorbei und da geht's dann, ist dann schon cool, weil.
Also es ist total Wald, geil.
Dann kommt das Abenteuer-Feeling auch nochmal viel, viel mehr zur Geltung. Das ist schon dann nochmal.
Naja, es kostet halt am Anfang total Überwindung, aber je länger du das machst, desto mehr Vertrauen kriegst du halt zu dem Fahrzeug.
Genau.
Ne? Also du weißt, was das leisten kann.
Ja. Nicht
das ist echt irre.
Und du hast immer wen vor dir, wo du siehst, okay, das geht, also muss eigentlich bei mir
auch wobei gehen, es sieht manchmal schon krass aus, dass du dir denkst, oh fuck, das muss ich jetzt auch machen. Aber das war wirklich...
Das wäre sehr langweilig, oder?
Eine sehr schöne Experience, wirklich. Also das macht Spaß.
Ja, das macht definitiv Spaß. An der Stelle nochmal ein dickes, dickes Danke an Thomas Hinterseher, unseren Offroad-Instructor. Und wenn ihr auch Lust dazu habt, dann geht mal auf die Webseite vom Red Bull Ring am Spielberg. Die bieten diese Driving Experiences in ganz, ganz verschiedenen Versionen an, mit verschiedenen Strecken und auch mit verschiedenen Fahrzeugen. Da ist hundertprozentig was für jeden dabei und es macht wirklich sakrisch, sakrisch Spaß. Von der Beschleunigung geht es dann für uns direkt in die Entschleunigung. Wir fahren ungefähr eine Viertelstunde nach Groß-Lobmingen, direkt neben Spielberg gelegen, denn dort gibt es ein einzigartiges Kräutererlebnis, das Kräuterkompetenzzentrum der Fachschule Groß-Lobmingen. Denn wie hat schon Sebastian Kneipp gesagt, die Natur ist die beste Apotheke. Und genau diesem Motto folgend wollen wir uns dort etwas ganz Besonderes anschauen, nämlich den Kräutermensch. Das ist ein Kräutergarten, angelegt in Form eines Menschen. Die Idee dazu hatte Eva Tragner.
Also die Schule wollte einen Kräutergarten haben und dann war das irgendwie so im Gespräch, dass sie sich an mich gewendet haben und gesagt, ja, machst du einen Kräutergarten? Ich dachte, okay, Kräutergarten, irgendeinen braucht man nicht machen, es gibt genug. Und dann war das Besondere, ich liebe Wildkräuter, wie kann man das Menschen nahe, dass das auch in Erinnerung bleibt. Und dann war das, als, dass man das als Mensch aufbauen und und so ist der Kräutermensch, der erste Kräutermensch in Österreich quasi in 40 Meter Länge entstanden. Also ein Arm hat 10 Meter ist eigentlich so das Bein, es hat ein Herz, auch das Beet ist in Herzform, dass man wirklich diesen Menschen auch gut erkennen kann, vor allem wenn man am Kräuterturm steht und runterschaut, dass man sich da was kurz vorstellen kann.
Dieser Turm ist wie gesagt aus Holz, steht direkt vor dem Kräutermenschen, man kann ihn besteigen und hat dann von oben einen perfekten Blick auf die gesamte Kräuteranlage. Empfangen wurden wir übrigens mit diversen kulinarischen Kräutervarianten, die Eva extra für uns vorbereitet hatte.
Das sieht extrem frisch und sommerlich aus.
Ja, unfassbar. Also vielleicht, man kann es ja nicht sehen. Ne?
Man kann es nicht sehen. Wir also müssen es beschreiben.
Es liegt da einfach ein wunderschönes, du, vielleicht erzählst du es selber, Eva.
Ja, also was wir da haben, das wäre zum Beispiel ein Butterbrot mit frischen Blüten und Kräutern. Und zwar die Besonderheit an dem ist eigentlich dieses kleine runde Blättchen, was wir da dabei haben.
Kapuzinerkresse.
Die Kapuzinerkresse, ja. Und die wirkt eigentlich als natürliches Antibiotikum. Bei Verkühlung zum Beispiel, wenn man Husten hat, beginnende Erkältung zum Beispiel. Aber genauso bei Blasenentzündung, wahre Wunder kann man sagen, also wirklich immunstärkend. Gell?
Toll.
Was ein ganz toller Tipp ist, also dieses Pflanzerl ist nicht nur hübsch zum Anschauen, ich kann es in einen Topf ziehen, auch in einer Wohnung. Zwischendurch knappe ich einfach ein Blättchen oder schneiden wir eben so wie da auf ein Butterbrot drauf oder gibt es einen Salat oder ich mache zum Beispiel Sushi damit. Ist auch ganz super, gell? Also einfach einen Kräuterquark oder vielleicht einen Karottenstick dazu einrollen, kann man super mitnehmen. Gell?
Das ist in meiner Ausbildung bei Heinz Winkler, musste ich mal Kapuzinerkresse pflücken.
Ja?
Mhm. Mhm. Ja.
Und die Blüten, die eben dem wunderschönen Rot, orange, gelb zum Beispiel sind. Ja, eine leichte Schärfe, oder?
Ja.
Merkt man so, diese Senföle. Ja.
Mhm.
Und was noch besonders ist, zum Beispiel gerade, wenn man das so für die Hausapotheke, ich kann sie eben nicht trocknen. Also die Senföle lassen sie nicht trocknen, verlieren total das Aroma, sind aber super als Pesto zum Beispiel, total hervorragend auf Nudeln oder auf ein Brot, so als Tipp dazu. Oder wie gesagt, die Blüten, was man toll Pfarrei, also als Essig ansetzen kann. Oder was ich gern tue, ist mit Salz vermörsern und dann zum Beispiel so draufstreuen, also das schaut auch toll aus.
Ja,
da kriege ich tolle Farben.
Toll.
Eva, wie bist du zu den Kräutern gekommen?
Wie bin ich zu den Kräutern gekommen? Ja, das ist die Liebe zur Natur eigentlich. Gell? Also das war wirklich, da wir im Land sind, ich würde damals sagen, ich komme von einem Bergbauernhof, ist mir die Liebe zur Natur eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Und ich bin schon als Kind immer mit den Büchern durch die Wiesen und Wäldern gestreift und habe einmal versucht, das einmal ein bisschen zum Zuordnen. Was ist das für eine Pflanze und für was hat man das verwendet? Also das war so.
Das hast du dir alles selber drauf geschafft? Nein. Oder haben es deine Eltern dir vielleicht auch so vermittelt?
Nein, meine Oma, die hat sich damit beschäftigt, aber so ein bisschen. Und mir hat das halt einfach, das ist sowas, das hat man in sich, diese Liebe, gell? So wie das Kochen oder so.
Hast du angefixt, ne?
Und dann habe ich Ausbildung natürlich dazu gemacht, um das halt einfach noch vervollständigen. Und also das geht jetzt von Kräuterhausapotheke über die Kräuterküche, über die Kräuterkosmetik. Also das ist immer so eigentlich das, die Einheit zwischen Nahrungsmittel, Pflege und Heilmittel. Das ist eigentlich immer so abrundend, gell, was man da machen kann. So beispielsweise, schon da haben wir die Ringelblume. Ringelblume kann ich auch super zum Dekorieren nehmen. Ich kann es genauso mehr für Nudelgericht zum Beispiel draufgeben. Gell. Schmeckt relativ neutral, hat aber diese ganzen Carotine und Flavonoide. Schaut toll aus, oder für Kräuterbutter mal so einfach so ein bisschen als Bett drauf. Und wenn ich das zum Beispiel mixe, mit ein bisschen Öl und einer Karotte zum Beispiel, dann ergibt es eine super Basis zum Beispiel für einen Aufstrich oder für Leibchen oder zur Weckerl dazu.
Ringelblume kenne ich nur als Creme. Salbe.
Und das ist jetzt also die Ergänzung, weil ich sage, ich kann sowohl das auch. Und bei unseren Kursen zum Beispiel ist das ganz Besondere. Ich mache zum Beispiel vorab diese Ringelblumensalbe, die mixe ich quasi mit diesem Öl der Ringelblume und ein bisschen Karotte, damit sie die wasserlöslichen Wirkstoffe gut entfalten können, genauso wie die fettlöslichen. Siebt das ab, das bleibt dann über dieses Ringelblumenöl und der Rest, der zurückkommt, der wird quasi in der Küche verarbeitet, zu einem tollen Dip zum Beispiel eben oder zu so Kräuternudeln. Und das ist eigentlich also das Highlight bei jedem Kurs, was du sagst, wow, das ist eine Nachhaltigkeit pur. Was sagt, zum einen habe ich die Verwendung und kann so ein kulinarisches Highlight eigentlich da draußen noch zaubern. Gell?
Toll.
Ja, genau.
Absolut, das sind Kräutersalz?
Das ist Kräutersalz, genau. Da tun wir gerne also die frischen Kräuter mit dem Salz, mit einem guten, unbehandelten Salz mörsern. Damit breche ich die Zelle der Kräuter auf und durch jeden Mahlvorgang mit dem Mörser saugt sie das einzelne Korn direkt mit dem Saft oder die Wirkstoffe der Kräuter voll. Also da wäre es zum Beispiel mit der Kapuzinerkresse. Und auch jedes Korn enthält diesen natürlich antibiotischen Wirkstoff in dem Zustand. Und dann habe ich natürlich auch, also ich kann beim Kräutersalz viel mehr nehmen, weil es viel einen geringeren Salzanteil hat. Gell? Und einfach jedes Mal so ein Geschmackserlebnis, je nach Pflanzen, was ich da eben verwende.
Und dann mörserst du diese Kräuter mit dem Salz und lässt du das dann nochmal trocknen?
Ja, also man könnte es auch nass in ein Glas geben, weil Salz ist ja konservierend, aber es ist nicht rieselfähig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich gern mache, wäre zum Beispiel auch ein Meisterwurzsalz von der Alm, gell? Das ist irrsinnig kraftgebend, immunstärkend. Da gebe ich wirklich sehr intensiv eine Messerspitze einmal in die Suppe dazu oder so. Weil da brauche ich es dann auch gar nicht trocknen, weil da nehme ich so eine minimale Menge auf eine Suppe da zum Beispiel. Aber zum Drüberstreuen möchte man es natürlich rieselfähig.
Würdest du sagen, es gibt irgendein Kraut, das wir am meisten unterschätzen?
Ja, vielleicht ist diese Wildpflanze, würde ich sagen, die Brennnessel.
Die Brennnessel.
Ja, weil das ist einfach, also ich sage immer so, das ist zum Beispiel so, die Brennnessel wächst bei uns ja überall. Sie ist überall zum Antreffen und das en masse. Wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, die Brennnessel, die wäre so eine Pflanze aus Amerika und ich mir so ein grünes Pulver, ganz teuer mit 70 Euro, so ein kleines Dosal, gell, so wie so ein Matcha-Pulver oder so irgendwo, gell, dann wäre wow, der Wow-Effekt und jeder wird es haben. Weil warum? Diese Brennnessel deckt einfach so, so einen hohen Mineralstoffgehalt, was sie hat, was sie abdeckt. Gell.
Die kannst du jetzt einfach so anfassen, weil die brennen noch nicht hier oben, die Jungen.
Ja.
Versuch doch mal.
Was man da auch sieht, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die Brennnesselsamen.
Ja.
Die kann man ja als, die schmecken ein bisschen so leicht nussig. Und das ist sozusagen als Topping, kann man das über die Speisen geben. Sie sind jetzt noch ein bisschen hell, also man sagt, so Mitte August werden sie richtig schön reif, da kriegen sie so schöne grüne Trauben. Und das war so ein, ein Viagra-Ersatz eigentlich. Viagra des Bitte? Armen Mannes oder Bauern-Viagra,
haben wir gesagt. Das hast du doch gar nicht nötig.
Ja, ich ja sowieso nicht. Also bevor uns das Gespräch dann noch komplett entglitten ist, haben wir lieber angefangen mit einer Führung. Wir haben also von Eva eine komplette Führung durch den Garten bekommen, haben quasi an jedem einzelnen Kraut Halt gemacht. Wäre ein bisschen zu lang, wenn wir euch das jetzt alles vorspielen würden. Außerdem ist es ja eh besser, ihr schaut euch das mal live an, wenn ihr dort in der Nähe seid. Das könnt ihr natürlich. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen, wie uns Eva zum Abschluss unseres Besuchs dann noch bestätigt.
Ja, kann jeder kommen, jederzeit offen. Es gibt am Eingang einen Wertschätzungsbeitrag zum Reinwerfen. Man kann sich aufhalten, solange man will im Garten. Es gibt viele Schattenplätze, einen Barfußparcours. Und ihr ledert einfach ein zum Verweilen.
Zum Verweilen,
Schön. Ja.
Verweilen, das ist das Stichwort, denn unser erster Tag unserer kulinarischen Reise durch die Steiermark neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Wir nehmen Kurs auf unser Hotel, das Steirer Schlössl, in Zeltweg, im Herzen der Steiermark, eine Jugendstilvilla, die aufwendig renoviert wurde und eine unbeschreiblich tolle Kulinarik bietet. Wir hatten wirklich ein vorzügliches Abendessen, gemeinsam mit Hannes Herr, dem Geschäftsführer vom Tourismusverband Murtal, vom Beef Tartar über Saibling bis hin zum Rinderfilet. Absolut sensationell, was der Koch Martin Steinkellner mit seinem Team da auf die Beine gestellt hat, beziehungsweise auf die Teller bekommen hat. Dazu ein außerordentlich bemerkenswerter Service, also wirklich das Hotel von vorne bis hinten, ein Gedicht. Conny und ich waren voller Begeisterung, die sich auch am nächsten Morgen im Auto noch nicht gelegt hatte.
So, frisch, fröhlich, frei, Tag 2. Conny, wie hast du geschlafen?
Ich habe fantastisch geschlafen. Also in diesem Schloss ähnlichen Gebäude kann man ja nur gut schlafen.
Das müssen wir jetzt mal ausdrücklich sagen. Das war eine glatte 1.
Absolut.
Das Steirer Schlössl war eine glatte 1.
Ja.
Service top, Zimmer top, Essen top. Alles top.
Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich nichts auszusetzen habe. Ich habe nichts auszusetzen.
Unglaublich, wirklich.
Ja. Grandios.
Also absolut dickste Empfehlung von uns, wenn ihr hier mal in der Nähe seid, das Steirer Schlössl. Wir packen das natürlich alles in unsere Shownotes mit Internetseite, Instagram und so weiter. Guckt euch das mal an. Wir waren absolut begeistert.
Grandios.
Jetzt sehe ich, du bist langärmlich angezogen. Ich bin mutig im T-Shirt. Wir fahren über einen Pass, aber wir wissen noch nicht so richtig genau, wie.
Ja, ich bin ja am Berg erprobt. Ich habe ja selber, wie du weißt, meine Ausbildung ja in Aschau im schönen Chiemgau gemacht.
Ja,
und
du bist bei den Sherpa
aufgewachsen
in Nepal, ich weiß.
Man muss immer vorsichtig sein, in den Bergen immer was Warmes dabei haben.
Ja.
Ne, weil es wird nämlich von diesen Großstädtlern wird das total unterschätzt.
Ja.
Ne, total. Und deswegen habe ich gleich mein langärmeliges Ringel-Shirt gewählt.
Siehst du? Das ist gut. Ich habe auch ein kleines Jäckchen und ein Pulloverchen hinten
Sehr
drin.
Gut.
Wer weiß, ob wir einen spontanen Wintereinbruch
ich sag
dort
nur
oben befürchten müssen.
Zwiebel.
Ja, also wir sind gespannt. Wir sind mit dem Auto unterwegs und gucken mal, was uns da jetzt erwartet.
Also, geplant ist, zum Sölkpass zu fahren, aber eben auf ungewöhnliche Art und Weise. Man hat uns vorher nicht verraten, mit welchem Gefährt wir das machen dürfen. Aber als wir so langsam in Richtung Judenburg fuhren und direkt vor dem Puchmuseum ausgestiegen sind, bekamen wir, naja, besser gesagt Conny, eine Ahnung.
Alles pünktlich. Sag mal, wie süß ist denn der kleine Cinquecento?
Servus.
Willkommen in Judenburg.
Ich setze mich in den Cinquecento, ja.
Ja, da geht das Herz auf, gell?
Oh, jetzt haben wir die Überraschung leider nicht noch.
Servus.
Kannst du mal ein Foto machen, bitte?
Das ist, sag mal, hast du es geahnt hier mit deinem Shirt, mit dem Herz drauf und mit diesem Herz?
Oh, das ist so süß. Jetzt weiß ich auch, wie wir über den Pass fahren.
Nein.
Das wäre der Hammer. Dann fahre ich aber.
Ja, selbstverständlich.
Ich kann gut alte Autos fahren, weißt du ja, mit meiner Minibar und so. Ne?
Du hast doch, wollte ich gerade sagen, du hast doch auch sowas.
Ja, klar. Ich habe einen ganz alten Mini-Clubman, aber ein Innocenti mit italienischen Komponenten. Aber der würde noch in meine Sammlung passen.
Ja, Conny war total aus dem Häuschen, aber ein bisschen gedulden musste sie sich noch, denn es wartete Heinz Mitteregger auf uns, der uns eine exklusive Führung durch ein Museum gibt, das sich ganz der Marke Puch verschrieben hat. Sehr zu empfehlen, wenn ihr Liebhaber von mobilen Gefährten wie Autos, Motorräder, Roller oder Fahrräder seid und euch mal so richtig schön in die 50er, 60er Jahre zurückbeamen wollt.
Ui. Das sind aber ein paar Schätzchen.
Ja, das ist die Welt von Puch. Puch ist quasi steirische Kulturgeschichte und zwar Industriegeschichte. Begonnen hat alles mit Johann Puch, das ist der Urvater sozusagen von Puch. Der hat 1862 bis 1914 gelebt und war einerseits der Namensgeber und selber überzeugter Radfahrer. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit waren zum Teil noch Hochräder und er war Verfechter der gleichhohen Räder und hat sich den ersten Radsportclubs in Graz angeschlossen und ist dann zum Beispiel, das muss man sich vorstellen, so um 1880 waren die Rennen Paris-Bordeaux oder Wien-Berlin und wer durchgekommen ist, war der Sieger. Es hat keine Begleitfahrzeuge gegeben, auch sonst keine Verpflegung und es ist doch eine schöne Strecke von einigen hundert Kilometern. Puch ist heute noch ein Begriff eigentlich wegen, da unten steht der Puch G oder Mercedes G-Klasse, die wird in Graz gebaut, seit 1979
immer noch.
Und jetzt gibt es die Elektro-Variante.
Ja, die muss ja ist der aber, sein, die dreht sich ja auf dem Teller. Ne?
Genau, ja, ja. Und da ist es ja so, dass dort auch jetzt eben dieser Umstieg von auch Geländefahrzeugen in die Elektrotechnik gerade optimiert wird. Die Marke Puch hat es gegeben 1899 bis 1999, dann ist ein Magna-Konzern und eben in der Kooperation der G-Klasse aufgegangen. Aber die Nachkriegsfahrzeuge sind eigentlich diese. Die 500er Puch und die 500er Fiat sind natürlich nicht nur artverwandt, sondern eigentlich eine Kooperation.
Das sieht ja aus wie ein Zwerg Porsche. Ne?
Ja, ist es auch ein bisschen. Ja. Und der Unterschied zwischen den zwei Fahrzeugen ist nur, da war ein Reihenzylinder und da ist ein Boxermotor wie im Porsche und so weiter drinnen.
Conny war in ihrem Element. Ich bin ja eher nicht so der Autofreak, verstand also an einigen Stellen zugegebenermaßen auch nur Bahnhof, fand aber die Exponate wirklich spektakulär. Man sieht die Fahrzeuge, die Puch hergestellt hat, den Haflinger, die ersten Allradmodelle, den Pinzgauer, den Puch G, eine Puch Maxi, die Fahrräder von Puch und so weiter und so weiter. Dicke Empfehlung von uns für einen Besuch, für Link und Öffnungszeiten, schaut bitte in unsere Shownotes. So, wir satteln jetzt unseren schnuckligen Puch 500 und machen uns auf den Weg zum Sölkpass.
Das ist sehr cool.
So, nachdem ja gestern du dein Leben quasi in meine Hände gelegt hast bei der Driving Experience, ist es jetzt genau umgekehrt. Ja. Frau Poletto sitzt am Steuer. Ich bin so gespannt, aber du kennst dich mit den Dingern aus, ne?
Ich kenne mich mit den Dingern aus. Ich habe ja meine Minibar, die ist ungefähr so gleich alt.
Eine fahrbare Minibar.
Ja, absolut. Die habe ich umbauen lassen von Robin Berking. Ein Innocenti. In der gleichen Farbe übrigens.
Herrlich. Ganze 16 Pferdestärken.
Ja.
Großartig.
Also die Idee, dass wir mit dem Esel fahren oder reiten, hat sich erledigt.
Es sind 16 Pferde geworden.
Genau.
Und wie fährt er sich?
Super. Richtig Power.
Ja, noch sind wir in der Stadt. Wir haben noch keine Steigung.
Hier ist eine 20er-Zone. Oh,
rasant.
Ich glaube, ich werde gleich geblitzt. Haben wir eigentlich eine Hupe irgendwo? Boom. Ja. Siehst du, wir werden sogar hier eskortiert.
Ja, gehört der Polizeiwagen zu uns oder ist das jetzt Zufall?
Ich weiß es nicht.
Nicht, dass wir jetzt die komplette Strecke mit Polizeiwagen vorwegfahren.
Nein, es war reiner Zufall. Die Polizei hatte mit uns nichts zu tun. Von Judenburg bis zum Sölkpass sind es ungefähr 65 Kilometer, also gut eine Stunde Fahrt durch herrliche Landschaften. Wir haben es wirklich, wirklich genossen.
Ah, ja, ja. Cool.
Es ist so schön. Die Sonne knallt vom Himmel. Wir haben das Dach offen, Fenster auch runter.
Und es ist relativ bequem, also ich finde die Sitze recht bequem.
Absolut.
Es gibt keine Gurte.
Nee.
Was auch mal eine witzige Erfahrung ist, weil man ist ja so gewöhnt, den Gurt anzulegen, wenn man Auto fährt, dass das richtig, also irgendwas fehlt, man merkt es richtig.
Das geht
nicht. Naja,
genau. Ich glaube, eine Tankanzeige gibt es gar nicht. Ich glaube, der leuchtet einfach irgendwann, wenn leer.
Ja, und dann noch 20 Kilometer.
Ich bin mit meinem Mini schon oft stehen geblieben.
Ja?
Ja.
Ach, hast du hinten einen Kanister drin, oder?
Ja, hatte ich eine Zeit lang, jetzt wieder nicht, weil ich ja das ganze Equipment für die Minibar mitfahre.
Ach so.
Der Bremsweg ist auch ein bisschen länger als bei anderen Autos.
Ja, glaube ich. Muss man sich erst dran gewöhnen.
Ja.
Also wir hatten uns relativ schnell dran gewöhnt, haben alles etwas gemächlicher angehen lassen, uns dem Auto eben angepasst und dementsprechend natürlich auch eine Pause eingelegt, bei der wir mit Hannes Herr, dem Geschäftsführer vom Tourismusverband Murtal, einen wunderbaren Gesprächspartner hatten, der uns noch mal ein wenig über seine Region vorgeschwärmt hat.
Wir haben jetzt das Murtal durchquert und sind mittlerweile in unserem Nachbarbezirk in Murau angekommen und verbindet ja das eine oder andere auch thematisch. Ihr habt gestern durftet ihr die Hightech-Rennstrecke, die moderne Rennstrecke, den Red Bull-Ring mit allen Einrichtungen und Facilities kennenlernen. Heute bewegen wir uns auf Seitenwegen, auf Landstraßen mit einem dementsprechenden oder standesgemäßen Buch 500 Fahrzeug aus dem Buchmuseum in Judenburg. Ihr seht, wir haben eine lange Geschichte, nicht nur im Motorsport. Den Motorsport Formel 1 gibt es hier ja bereits seit 60 Jahren. Ursprünglich wurde gefahren auf der Piste des Militärflughafens in Zeltweg. Und die Ironie der Geschichte ist eine ganz eigenartige. Das erste Mal wurde sogar ein Formel 1 Rennen gefahren 1963. Auf der Flugzeugpiste, auf der Betonrumpelpiste, so wie man sie nannte, am Militärflughafen in Zeltweg.
Aha.
Es war ein Formel-1-Lauf, aber der hat nicht zur Weltmeisterschaft gezählt. Was ist dann passiert? Dann ist man draufgekommen, also das waren ja schon recht entwickelte Formel-1-Wegen, da ist noch der Jackie Stewart gefahren oder ein gewisser Jochen Rindt, der noch recht erfolgreich wurde. Und die Formel-1-Teams haben sich gesagt, da kommen wir nie wieder her. Diese Rumpelpiste zerstört uns die Aufhängungen, die Achsen der Autos. Und dann ist eine Initiative losgegangen. Dann hat der Landeshauptmann der Steiermark gesagt, na gut, dann bauen wir eine Rennstrecke. Und die wurde nachher 1969 errichtet, 70 ist sie fertig geworden und wurde groß eingeweiht. Und dann ist wirklich Aufbruchsstimmung entstanden in der ganzen Region. Formel 1 war in aller Munde.
Der Motorsportfreund ist eigentlich, kommt an euch gar nicht vorbei. Ne?
Kommt an uns gar nicht vorbei.
Wenn
also
man hier nach Österreich fährt.
Von bis einfach. Ja.
Ja.
Von der Glitzerwelt, der Formel 1, Red Bull macht es ja perfekt im Marketing auch. Bis abseits auf jeder Seitenstraße mit dem Oldtimer kann man hier gut die Gegend kennenlernen und seinen Spaß haben. Ja.
Ansonsten, wovon leben die Leute hier? Wie weit ist noch das Thema Landwirtschaft verbreitet? Wie sieht es mit dem Tourismus aus? Wie sind da die Verhältnisse?
Es gibt kleinere Betriebe, Landwirtschaft, auf die legen wir Wert. Es gibt auch Direktvermarkter. Die Leute schätzen das, dass sie hier zur regionaler Kost kommen. Und es gibt Bauernmärkte in den Städten. Ja. Tourismus. Wir haben wirklich ein Angebot vom Eventtourismus, wenn man so haben will, bis hin zum Wandern, zum Radfahren, also das Murtal, das Eichfeld. Wir haben ja hier eine der größten zusammenhängenden ebenen Flächen in der Steiermark, man glaubt es kaum. Auch deswegen gibt es dort den Militärflugplatz, weil der einfach gut zu befliegen war. Und die Geschichte hat ihren Lauf genommen und man kann vom Rennrad bis zum Mountainbike, es gibt wunderschöne Single Trails, man geht auf die Berge, man kann wandern, erledigt es entweder zu Fuß oder mit dem Bike oder mit dem Rad. Ne?
Das Tolle an eurer Region ist ja, dass man sowohl moderne Sachen sehen kann, wie so eine hochmoderne Rennstrecke und Hightech letztendlich, aber dass man auch Tradition erleben kann.
Tradition durchaus, also Das Murtal befindet sich auf einem uralten Handelsweg, den gibt es seit dem Mittelalter von Venedig nach Wien. Die historische Stadt Judenburg hatte ein altes Stadtrecht und auch ein altes Marktrecht. Das heißt, die Händler am Weg nach Wien oder umgekehrt in den Süden mussten hier ihre Waren ausstellen und zum Kauf anbieten. Das hat der Stadt einen gewissen Reichtum eingebracht. Und als Zeichen dieses Reichtums hat Judenburg auch den Stadtturm errichtet. Immerhin der größte freistehende Stadt- und gleichzeitig Kirchturm Österreichs. Ne?
Sag uns noch ein paar Worte zum Sölk-Pass. Der ist ja nicht ganzjährig geöffnet, sondern immer dann, ja, wenn er wettertechnisch befahrbar ist. Gell?
Der Sölk-Pass ist eine wildromantische Bergstrecke, die das Murtal bzw. Murau, den Bezirk mit dem Ennstal verbindet. Ein uralter Handelsweg, den schon die Römer genutzt haben. Ihr werdet es jetzt in Kürze noch kennenlernen. Also es ist wirklich sehr viel Natur und man kommt da auf befestigten Wegen bis ins Hochgebirge rauf. Ja.
Und genau diesen Weg haben wir genommen mit unserer kleinen Knutschkugel. Die hatte ganz schön zu schaffen auf den letzten Kilometern. Kein leichter Aufstieg für die 16 PS, aber die Belohnung, die oben am Pass auf gut 1700 Metern auf uns wartete, die war es definitiv wert.
Ein bisschen gejault.
Ach, ist das schön hier.
Oh.
Traumhaft. Traumhaft. Absolut traumhaft hier oben.
Das Auto das auch schafft, unmöglich.
Ja, mit 20 km/h, ganz entspannt. Das ist eine gute Reisegeschwindigkeit.
Ganz kleine Momente hat sie sich ein bisschen schwer getan.
Ja.
Aber super gemacht.
Ja.
Wunderschön.
Aber hier ist es auch gleich schon frischer, ne?
Ja, merkt man gleich.
Wir sind auf 1700.
Ja, ist fast schon ein bisschen kitschig schön. Ja. Mit den ganzen freilaufenden Kühen rechts und links und den saftigen Wiesen, herrlich. Und
ich habe mir erklären lassen, damals noch im Salzburger Land, also in der Eiszeit, müsst ihr euch vorstellen, also es gibt so, man kann ungefähr sagen, ob der Seehöhe 2200, 2300 Meter, sieht man diese typischen Skiberge, die haben abgeflachte Kuppen. Ob 2400 Meter, wenn ihr euch das anschaut, werden die Berge schroffer. Warum? Weil in der Eiszeit da jetzt noch einmal 1000 Meter Eis drüber war.
Boah.
Also besser gesagt so, das Eis ist falsch. Das Eis ist raufgegangen bis auf 2,3, 2,2 und diese Spitzen haben rausgeschaut. Also es war darunter eine Eisschicht 1000 Meter Seehöhe bis runter in die Täler, so gesehen. Und durch die Verschiebungen und die Bewegung im Gletscher hat es diese Kuppen abgerundet, also bis 2,2, 2,3 und die Spitzen, die Zähne raus sind geblieben. Alles, was über 2,4 ist, ist noch erschroffer. Das ist der Grund.
Ah, ja.
Und auch mit der Grund, warum es das Skifahren, der Skilauf perfekt funktioniert in generell in Österreich, weil diese Kuppen und sanften Erhebungen dann besser zu befahren waren.
Wunderschön.
Ja.
Danke für diese wunderbare Experience.
Bitte.
Das hat uns richtig Spaß gemacht.
Das war toll.
Ich hoffe, es war nicht zu mühsam mit dem Kleinen.
Nein, nee. Gar nicht.
Aber hat schon, wenn man eine versierte Fahrerin hat, dann macht das schon Sinn, weil für alle wäre es wahrscheinlich nichts, in so einem Fahrzeug unterwegs zu sein, jetzt ohne Angst und ohne den ganzen Komfort, den man mittlerweile hat.
Ja, ich habe schon gesagt, wie ungewohnt es ist, einfach komplett unangeschnallt anderthalb Stunden zu fahren.
Ja, ne? Also, Radio,
ohne Touchscreen oder was auch immer. Und auch wirklich die Tatsache, dass man keinen Gurt hat, das irritiert einen so. Man will immer nach rechts greifen, weil man schon so dran gewöhnt ist, sich anzuschnallen beim Fahren, aber da gibt es halt keinen.
Ja.
Das war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Vielen Dank an alle, die uns das ermöglicht haben. Von der Region Murtal ging es dann für uns in die Region Schladming-Dachstein. Das ist die größte Tourismusregion in der Steiermark, die drittgrößte in ganz Österreich. Inzwischen gibt es da schon mehr Sommer- als Wintergäste, wie man uns erzählt hat. Wir haben dann noch vor dem Mittagessen Station im Naturpark Zölktäler gemacht, und zwar beim Schloss Groß Zölk im Jesuitengarten. Da ist also der Innenhof vom Schloss als Lehr- und Schaugarten aufgebaut. Kann man sich anschauen. Dienstags ist allerdings immer Ruhetag. Es gibt auch Kräuterworkshops, die angeboten werden. Uns hat die wunderbare Kräuterexpertin Martha einen Einblick in ihr Reich gegeben.
Wir haben hier den Gemüsegarten und der zweite Teil ist drinnen im Schlosshof der Kräutergarten, also wo die Heilkräuter und auch die Gewürzkräuter dargestellt so auf die Art werden. Wir wollen die alten Sorten erhalten und ein neues Gemüse ausprobieren und auch für die Leute dann auch zugänglich machen, damit es, wir machen auch selber Samen dann und dass die Leute dann halt mehr Gemüse wieder essen oder sollten halt mehr Gemüse Stimmt. essen und das Fleisch sollte immer ein bisschen kleiner werden, nicht am Teller.
Das Fleisch sollte die Beilage sein.
Ja, und dazu will man die Vielfalt, was es eigentlich gibt. Und auch bei uns so in der Höhe, wir sind hier auf 900 Meter, was da alles abwachsen kann.
Und da wächst eine ganz schöne Menge. Verschiedene Bohnen, Rotkraut, Spitzkohl, Süßlupine, Zuckerrübe, Spargel, Erbsen, Dinkel, verschiedene Körner, Pastinake, Fenchel, Sellerie, Blumenkohl. 250 Gemüsesorten und Heilkräuter. Martha ist ein wandelndes Lexikon und Conny war begeistert, so viele leckere und frische Sachen auf einem Haufen zu sehen. Ganz dicke Empfehlung, wenn ihr Martha besuchen geht, kauft euch unbedingt den Lavendelsirup. Wirklich ganz toll zum Verfeinern von Wasser, aber auch von kleinen alkoholischen Getränken. Apropos lecker. Unsere nächste Station stand wieder ganz unter dem Motto Schlemmen bis zum Augenstillstand. Wir sind auf die Sattelberghütte eingeladen. Eine besondere Hütte, nicht nur wegen des besonderen Panoramas, sondern auch von der Kulinarik. Denn die Betreiberin Lydia und ihr Mann sind Teil der neuen Almkulinarik in der Steiermark. Was das genau ist, erklärt uns Lydia Schrempf im Gespräch.
Ja, mein Mann und ich, wir haben die Sattelberghütte 2011 übernommen und seitdem betreiben wir das und wir entwickeln uns eigentlich immer weiter, zwar nicht in der Größe, aber in der Art, wie wir es machen.
Und jetzt habt ihr was ganz Besonderes, ihr seid nämlich eine der Hütten, die an dieser Almkulinarik teilnehmen quasi, also die Almkulinarik anbieten. Warum macht ihr das?
Ja, damit, dass wir eigentlich das ganze Niveau der Region bzw. das Niveau der Hütten auch steigern. Wir würden eigentlich ein bisschen weg von dem, oder wir haben es nie gehabt. Das ist auch schon so der Grundgedanke, dass wir nie unsere fertige Gerichte anbieten oder Pommes und Chicken Nuggets und etc. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben auch gar keine Fritteuse, also wir machen einfach regionale Speisen und haben auch die Zutaten von teilweise eben den Nachbarn und eigentlich von der ganzen Region. Und das ist eigentlich unser Anliegen.
Damit. Das ist ja das, Conny, was man eigentlich so im Kopf hat. Ne? Wenn man irgendwie im Sommer oder auch im Winter auf so Hütten geht, da gibt es halt Currywurst, Pommes, da gibt es noch einen Germknödel. Und
ja, ich finde es ganz traurig und ich finde es so großartig, was es hier zu essen gibt. Also wir haben ja jetzt schon mal so eine kleine Präsentation gehabt. Ich war schon gleich verliebt, als ich diesen Korb voller selbstgesammelter Schwammer gesehen habe. So leckere Pfifferlinge, damit es auch unsere Zuhörer verstehen. Ne? Schwammerl sind
ja
Pfifferlinge.
Das ist richtig. Gut, dass du das übersetzt, sonst hätte ich das overvoicen müssen im Podcast.
Nein, aber ich finde es toll. Also diese blöden Fertiggerichte sowieso voll daneben. Und ich finde, wenn man hier in der wunderschönen Steiermark ist und so tolle Produkte hat, warum soll ich irgendwelche fertigen Chicken McNuggets, Pommes etc. essen?
Aber ich meine, wenn Familien hier hinkommen, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Kids möglicherweise enttäuscht sind, weil sie halt nicht ihre Pommes mit Mayo haben können. Oder
ja,
wie geht ihr denn damit um?
Es gibt es in den letzten 10 Jahren, glaube ich, sind 2 Familien dann wirklich wieder gegangen, aber die sollten dann auch wieder gehen. Ja. Ich denke einfach, das ist ein bisschen eine Lehre auch den Eltern gegenüber. Man muss auch den Eltern auch sagen, pass auf, es gibt jetzt das. Und wenn sie einen Hunger habt, dann esst das. Weil habe ich noch kein Kind gesehen, das was das nicht mag. Und unsere Kali-Nicki lieben die Kinder. Und genauso unsere Kali-Suppe, diese einfache Rindsuppe mit Nudeln und Würstel, das lieben die Kinder. Man muss nicht immer das Mainstream, was auf jeder Karte zu finden ist, anbieten, denke ich mal. Und da sollte man schon auch ein bisschen eine Vorreiterrolle oder Vordenken haben, dass es vielleicht mehrere gibt, die was das auch nicht mehr machen, denke ich mal.
Ich meine, krasser können die Unterschiede nicht sein, gerade an diesem Tisch. Wir haben hier jemanden, der in Hamburg City ein Restaurant betreibt. Und wir haben dich mit einer Hütte in Österreich. Was sind die besonderen Herausforderungen für dich auf so einer Hütte, wenn man sowas bewirtschaftet?
Ja, genau. Es ist eben, wir sind eine Hütte, wir haben eben rein logistische Herausforderungen. Wir müssen immer schauen, wie mit dem Auto, mit dem Lager technisch. Und auch natürlich, wir müssen so vorbereiten, dass wir das auch relativ schnell und rasch dann aufs Teller bringen. Wir haben eben keine Großküche, wenn man sich das jetzt vorstellt.
Wir haben da gerade reingeguckt, das ist eigentlich recht übersichtlich.
Genau, es ist recht übersichtlich. Man isst dann auch recht schnell überall, aber es ist eine kleine Küche und eben eigentlich so eher, wie man es zu Hause kennt fast, wie man zu Hause auch kocht. Wir haben jetzt keine auch Gastrogeräte, eher wenig. Wir haben 4 Herdplatten mit Gas und 4 Herdplatten mit Elektro. Und auch beim Strom müssen wir schauen, dass wir zurechtkommen. Ich kann nicht immer alles gleichzeitig einschalten, weil dann geht der Toaster nicht mehr oder sonst irgendwelche Sachen. Also das funktioniert dann alles nicht mehr so, wie es sein sollte. Ja,
ja, krass. Würde dich sowas mal reizen, Conny?
Total. Also ich find das so spannend. Und du kommst gar nicht auf die Idee, irgendwelche Dinge einzukaufen, wie von irgendwelchen, weiß ich nicht, abgehobenen Lieferanten angeboten werden, sondern du hast einfach das, was deine Region hergibt. Und das beste Beispiel waren die Schwammerl. Das finde ich einfach klasse. Jetzt ist die Zeit dafür. Es gibt nur das, was die Saison hergibt. Und alles andere wird halt eingekocht, so wie jetzt die frischen Preiselbeeren, die noch nicht da sind. Und das ist doch klasse.
Und jeder hilft letztendlich mit? Hier die Mädels im Service, ist es Verwandtschaft? Oder?
Ja, genau. Oder es ist also Familien. Betrieb, genau, also von meinem Mann, die Schwester hilft manchmal mit und auch eben, wir haben eigentlich dann wieder die Nichte von, also es ist ein Familienbetrieb und auch die Großeltern und manchmal greifen meine Kinder auch schon mit an und sehen das auch im ganzen Aufwachsen, wie es so läuft, also das ist schon nicht so schlecht, also für die weitere Entwicklung auch, wie man das, also wie man eigentlich solche Bewirtschaftung überhaupt führt, wie das einfach geht, dass das vielleicht nicht sein kann, wo man sie hersitzt und dann bestellt man und dass das in der nächsten Minute schon da ist, sondern dass das ja zubereitet werden muss, dass das dann auch wieder hergebracht werden muss und dass das auch einfach Schritte sind, die was wichtig sind und die generell, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit oft unterschätzt werden. Also diese Zubereitung und diese Herkunft von Lebensmitteln und Speisen, das muss man einfach viel, viel mehr den jungen Leuten auch sagen.
Und du hast gerade gesagt, deswegen haben wir jetzt ein bisschen warten müssen, bis wir uns mit dir unterhalten können. Das ist ja auch wunderbar, du hast deinen Job, das geht vor. Heute hast du gesagt, hier ist so richtiges Sattelbergwetter. Das heißt, die Leute kommen her. Was sind das für Tage, wo hier richtig Highlife ist?
Ja, genau, das sind ja genau so wie heute, diese Tage, wo man eigentlich so nicht typisch ins Schwimmbad geht. Man fährt auch nicht zu den so hohen Berge rauf und macht auch nicht die großen, langen Wanderungen, weil es eben unbeständig ist. Es kann sein, dass es nieselt, es kann sein, so wie jetzt, dass die Sonne rauskommt. Also es ist genauso, man weiß es nicht, wie es wird, machen wir einen Naturlehrpfad, weil der geht immer. Und das ist auch das Gute daran, dass man das bei dem Wetter eben immer machen kann.
Und ihr seid ja Sommer und Winter da, das heißt so richtig ruhige Zeiten gibt es so gar nicht? Oder wann kannst du mal mit deinem Team durchschnaufen?
Also doch, wir haben einen Ruhetag, da schnaufen wir mal kurz durch. Und dann im Herbst gibt es ein bisschen eine Pause für uns auch, wo wir auch mit den Kindern in den Herbstferien ein bisschen was unternehmen, also mit unseren eigenen, dass wir dann auch schon auch wieder durchschnaufen und uns dann rüsten für die Wintersaison.
Und wie lange macht man sowas? Also kann man sowas machen, so eine Hütte betreiben? Ist das für dich, hast du dir ein bestimmtes Datum oder machst das jetzt mal 10 Jahre oder 15 Jahre oder sagst du Open End?
Ja, solange es mich gefreut.
Echt?
Also ich denke mal, solange es uns gefreut und solange dass eben die Gäste zufrieden sind, kommen und solange dass der Betrieb läuft, ist das glaube ich schon, also jetzt nicht... wo man jetzt sagt, das geht in der Zukunft nicht mehr. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es ist natürlich so, dass man immer ein bisschen an Veränderung drin bringen muss, das, was ich auch eben gesagt habe, mit Gerichte anders machen oder sonst eben, man kann ja als Hüttenwirtin jetzt auch ein bisschen kreativ sein und sich da vielleicht auch ein bisschen spüren, dann mache ich halt im Winter wieder ein anderes Gericht, ich bringe was anderes auf die Karten und, oder ich schaue, ob man eben im Winter andere Attraktionen oder sonst irgendwas wieder anbieten können für die Gäste. Das ist dann das, was man eigentlich selber dann ausleben kann.
Wir haben eine ganz tolle Nachspeise hier. Das ist eben mal nicht diese typischen Kaiserschmarrn oder so, oder Topfenstuhl, den man überall bekommt, sondern Mirsel.
Dieser Mirsel, ja genau. Das ist früher haben das die Holzhacker bei uns aber gern gegessen. Das ist eigentlich eine typische, einfache, vegetarische vegetarisches Gericht, wo du jetzt sagst, Also so wie es früher war, man wird satt, es schmeckt gut und es ist eigentlich relativ einfach in der Zubereitung. Das hat früher jeder daheim gehabt und es sind so Gerichte, die was oft in Vergessenheit geraten und die versuchen wir halt auch wieder immer zum Aufleben und zum, ja, zum Leben lassen wieder.
Das ist doch ganz einfach. Das ist eigentlich nur Mehl und mit ein bisschen in Butter, Wasser, wieso?
Es ist mit, dieses ein bisschen mit, also ist nicht mit Wasser gemacht, sondern mit Milch.
Ah, okay.
Ein bisschen besser angerührt, dass es ein bisschen deftiger ist, aber man kann es genauso mit Wasser anrühren und auch geht es genauso mit einem normalen Schmalz. Ich habe es jetzt auch mit der Butter und eben heiß abgebrannt und zerstochert und eigentlich ganz was Einfaches. Aber ich traue mir wetten, dass das viele nicht mehr kennen.
Also ich kann das auch nicht, obwohl ich früher immer in Österreich bei euch im Skiurlaub war mit meinen Eltern. Was sagt das Koch-Olymp dazu?
Das Koch-Olymp sagt, hat es auch noch nie probiert und es schmeckt großartig.
Absolut.
Dankeschön.
Wunderbar. Und noch einen großen Faible, den Conny schon hatte hier, Buttermilch. Das ist ja das, was ich so gar
das
nicht
war mache. Die beste so. Buttermilch meines Lebens.
Ach komm.
Ja, wirklich. Echt jetzt? Ja, nicht übertrieben. Nein, also die war nicht so wässrig, die war so schön cremig, die war fast eher mehr wie so eine Kefir. Die war halt richtig gut.
Ja, ihr merkt schon, wir kamen aus dem Schwärmen einfach nicht mehr raus. Es ist auch wirklich ein toller Anlaufpunkt, gerade für Familien, die Sattelberghütte, weil dort eben neben Streichelzoo und Waldspielplatz auch der erste österreichische Natur- und Erlebnispfad bewandert werden kann. Und danach gibt es dann leckeres Essen aus der Almkulinarik, für die im Übrigen unser alter Freund Richard Ritschi Rauch verantwortlich zeichnet. Und der hat sich wirklich tolle Dinge ausgedacht. Alles super lecker, alles zu vernünftigen Preisen, nichts Abgedrehtes, wirklich einen Besuch wert. Die Region Schladming-Dachstein ist eh für Familien ein Besuch wert, denn es gibt die sogenannte Schladming-Card bzw. die Sommer-Card. Das ist eine Gästekarte, die es ab der ersten Übernachtung gibt und mit ihr kann man über 100 Urlaubserlebnisse kostenlos nutzen. Bergbahnen, Wanderbusse, Mautstraßen, Schwimmbäder, Museen und so weiter und so weiter. Und als besonderes Schmankerl ist dann für die Kinder auch noch die Kids-Card. Das ist eine eigene Sommer-Card speziell für Kinder. Da kann man 40 Aktivitäten speziell für Kinder und Familien mitmachen. Das Angebot reicht von der Kindertischlerei bis hin zum Ponyreiten, Brotbackkursen oder auch Abenteuerwanderung. So, ihr Lieben, die ersten zwei Tage neigen sich dem Ende entgegen und damit auch der erste Teil unserer zweiteiligen Podcast-Reihe über unseren kulinarischen Roadtrip in das grüne Herz Österreichs. Zu Abend gegessen und übernachtet haben wir im Dorfhotel Meier in St. Martin am Grimming bei wirklich zwei ganz hervorragenden und lieben Gastgebern, nämlich Lisa und Stefan L. Meier. Ich sag euch, fahrt hin, esst was, denn das, was die zwei kulinarisch in ihrem Wirtshaus zu bieten haben, ist sensationell. Stefan ist ein grandioser Koch, hat viel Erfahrung, unter anderem hat er im Sterne-Restaurant Le Jardin de France in Baden-Baden gearbeitet, auf der MS Europa 2. Er war an der Côte d'Azur und das Wirtshaus wurde vor ein paar Jahren erstmals mit zwei Hauben vom Gourmillot ausgezeichnet. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Eine ganz, ganz dicke Empfehlung von uns. Wie natürlich auch alles, was wir hier in den letzten 58 Minuten euch vorgeschlagen haben. Ihr könnt das alles in chronologischer Reihenfolge, also so wie es im Podcast aufgetaucht ist, nochmal in unseren Shownotes nachvollziehen. Und dann freue ich mich ganz doll, wenn wir uns in der zweiten Folge in zwei Wochen wiederhören. Da machen wir einen Ausflug in ein Bergwerk, wir gehen in eine Kaffeerösterei und vieles, vieles mehr. Es wird richtig toll. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich auch, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, unsere kleine akustische Reise in die Steiermark hier mitgemacht zu haben. Macht's gut und bis bald!